Liebe Geschwister, heute ist der letzte Sonntag im Kirchenjahr, der Ewigkeitssonntag. Und meinen Namen haben Sie ja schon gehört, Wieland Müller, Vorsitzender des Krishona Gemeinschaftswerks, und bin froh wieder bei Ihnen heute in diesem Abendmahl-Gottesdienst und diesen letzten Gottesdienst in diesem Kirchenjahr mit Ihnen zu feiern. Dazu habe ich einen Text aus dem Alten Testament ausgesucht, den wir miteinander anschauen wollen. Und damit man den gesamten Text und den gesamten Psalm mal hört, will ich den erstmal vorlesen. Und dann greife ich einen dieser zentralen Verse aus diesem Psalm heraus. Wenn Sie wollen, können Sie die Bibel aufschlagen oder vielleicht haben Sie auf Ihrem Handy eine Bibel und wollen damit lesen. Das ist der Psalm 143. Psalm 143. Überschrieben mit Bitte um Verschonung und um Leitung. Der siebte Bußpsalm. Ein Psalm Davids. Herr, höre mein Gebet. Vernimm mein Flehen um deiner Treue willen. Erhöre mich um deiner Gerechtigkeit willen und geh nicht ins Gericht mit deinem Knecht, denn vor dir ist kein Lebendiger gerecht. Denn der Feind verfolgt meine Seele und schlägt mein Leben zu Boden. Er legt mich ins Finstere wie die, die lange schon tot sind. Und mein Geist ist in Ängsten, mein Herz ist erstarrt in meinem Inneren. Ich denke an die früheren Zeiten, ich sinne nach über deine Taten und spreche von den Werken deiner Hände. Ich breite meine Hände aus zu dir. Meine Seele dürstet nach dir wie dürres Land. Herr, erhöre mich bald, mein Geist vergeht. Verbirg dein Antlitz nicht vor mir, dass ich nicht denen gleich werde, die in die Grube fahren. Lass mich am Morgen hören deine Gnade, denn ich hoffe auf dich. Tu mir kund den Weg, den ich gehen soll, denn nach dir verlangt mir. Errette mich, mein Gott, von meinen Feinden. Zu dir nehme ich Zuflucht. Lehre mich tun nach deinem Wohlgefallen, denn du bist mein Gott. Dein guter Geist führe mich auf ebener Bahn. Herr, erquicke mich um deines Namens willen. Führe mich aus der Not um deiner Gerechtigkeit willen und vernichte meine Feinde um deiner Güte willen. Und bring sie alle um, die mich bedrängen, denn ich bin dein Knecht. Liebe Geschwister, ein Text, in dem geht es ums Leben und auch, wie am Ewigkeitssonntag, ums Sterben. Schauen wir mal hin. Der Psalm gehört zu dem Bußpsalm, obwohl nirgends in diesem Psalm von Sünde geschrieben ist. In diesem Psalm ist von Feinden gesprochen, aber uns erschließt sich kaum, um welche Feinde es da geht, die David meint. Ist es ein wirklicher menschlicher Feind? Oder ist es ein innerer Feind? Oder ist es gar der Tod, mit dem er ringt? Innere Feinde könnten es gewesen sein. Zweifel. Gibt es dich wirklich, Gott? Hilfst du mir nicht? Warum erhörst du meine Bitten nicht? Ist es vielleicht Schwermut? Herr, nimm mich von dieser Erde, ich kann nicht mehr. Ist es Todesangst? David musste vor Saul fliehen und war oft in Bedrängnis, auch um seines Lebens willen musste er rennen. David schildert in diesem Psalm Emotionen, die vielleicht auch einige von Ihnen und wir als Menschen kennen. Angst, Zweifel, Niedergeschlagenheit. Und dann findet dies in diesem Psalm eine Wendung statt. Der erste Schritt, nämlich den David hier geht, ist: Ich weiß den Weg nicht, aber du weißt ihn wohl. Genau wie dieses Beispiel, was Stefan gerade vorgelesen hat. Ich weiß den Weg nicht, Gott. Die ganzen Markierungen sind verwischt. Aber du weißt den Weg und an dich hänge ich mich. Wo ich keinen Weg mehr sehe, da hast du einen. Du kannst Wege bereiten, sogar durchs Wasser. So spricht der Glaube, auch der Glaube von David, der damit rechnet, dass kein Feind ob er innen ist oder außen ist, so mächtig ist, dass er den lebendigen Gott überwinden könnte. Kein Elend ist so groß, keine Lage so verzweifelt, dass Gott sie nicht zum Guten wenden könnte. So spricht der Glaube. Und der Beter ringt, David ringt vor Gott um Gnade für sein Leben. Gucken wir uns den zentralen Vers an, den ich für diese Predigt rausgesucht habe, mit Ihnen anzuschauen. Der Vers 10 in diesem Text im Psalm 143. Lehre mich so zu leben, wie es dir gefällt. Denn du bist mein Gott. Dein guter Geist führe mich auf ebener Bahn. Das ist ein Gebet fürs ganze Leben. Lehre mich so zu leben, wie du es willst. Denn du bist mein Gott. Dein guter Geist, also Gott, der Heilige Geist, führe mich auf ebener Bahn. Durchs Leben hindurch in die Ewigkeit. Gucken wir uns das mal an. Ein Wort, was da zuerst auffällt, ist, da steht, lehre mich. Lehre kommt ja von Lehrer, von Lernen, von Wissen aufnehmen, von, wir haben das alle schon erlebt, wir saßen alle schon mal in der Schule, manche von ihnen wurden auch Lehrer, manche sitzen vielleicht sogar noch in der Schule, wir sitzen auch in der Lebensschule. David betet, lehre mich. Wenn man dieses Bild auszeichnet, dann ist da also jemand, der hat ein Mehrwissen, ein Lehrer, und da ist eine Schulklasse oder ein Schüler zum Beispiel, der sitzt dort oder hat Kontakt mit diesem Lehrer, um aufzunehmen, was der Lehrer an Mehrwissen hat. Das haben wir alle in Mathematik gemacht, ne? Oder auch in Biologie oder Chemie oder als sie studiert haben, sie haben das Mehrwissen aufgenommen, um das zu sein, was sie heute sind. Übertragen, was David hier macht, ist, dass er sagt, Gott, lebendiger Gott, du bist mein Lehrer. Ich will von dir lernen. Und er kommt also in einer Gebetshaltung zu diesem Gott und sagt, hier sind meine leeren, unwissenden Hände, mein leeres Denken. Lerne mir das Leben, wie das geht. Das ist also eine Bereitschaft vorhanden bei dem, der etwas wissen möchte. Der geht also zu dem Lehrer und lässt sich etwas beibringen. Wenn dieses Verhältnis nicht stimmt, dann gibt es Schwierigkeiten. Ich hatte einen sehr guten Biologielehrer in meiner Schule in Thüringen. Und der Biologielehrer, da habe ich sehr gute Noten gehabt, ne? Und ich fand alles spannend mit Biologie. Und habe sogar die neben der Schule noch mich mit Themen befasst in der Biologie. Weil diese Beziehung zu dem Lehrer, die war recht gut. Aber ich hatte auch eine Klassenlehrerin, die konnte mich nicht leiden. Und scheinbar ich konnte sie nicht leiden, deswegen konnte sie mich nicht leiden. Ich weiß nicht mehr. Aber die Beziehung war nicht so gut. Raten Sie mal, wie meine Schulnoten waren bei meiner Klassenlehrerin. Nicht so gut, ne? Also, um in diesem Bild zu bleiben, David hat eine sehr gute Beziehung zum lebendigen Gott und sagt, du bist mein Gott, ich will von dir lernen. Er hat also diese Beziehung immer wieder gesucht und der ganze Psalm, das ist ja ein, und alle Psalmen dieser Bibel sind ja ein Schrei nach Hilfe, sind aber auch ein Lob an diesen Lehrer Gott. Diese Psalmen drücken so viel aus, was wir in unserem Leben kennen. Und David geht also zu dem lebendigen Gott und sagt, lerne mir das Leben. Jesus hat es ja auch so gemacht. Wir wissen, dass wie er seine Jünger gesammelt hat und dann ist er mit denen durchs Leben gegangen. Er hat sie motiviert und er hat sie inspiriert. Er hat ihnen Wunder erleben, er hat ihnen Wunder gezeigt. Sie konnten selber sogar sehen, dass sie Wunder tun können in der Vollmacht von Jesus. Er hat sie auch manchmal ganz schön heftig angegangen und hat gesagt, wie könnt ihr nur so kleingläubig sein? Aber letztendlich hat er ihnen eine ganz große Verantwortung übergeben. Also Jesus war auch ein Lehrer, wo wir uns viel abgucken können, wie er das gemacht hat. Lehrer ist im Alten Testament der Heilige Geist. David betet an einer anderen Stelle, nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Lernende sind verbunden mit dem lebendigen Gott, mit in Person Gottes des Heiligen Geistes. Gott der Vater, Gott der Sohn und Gott der Heilige Geist. Uns leitet jetzt Gott der Heilige Geist. Jesus ist nicht unter uns sichtbar. Auch der Vater ist nicht unter uns sichtbar, aber der Heilige Geist, Gott in Person, lebt in Menschen, die ihr Herz für diesen Gott geöffnet haben. Dort ist der Lehrer jetzt vorhanden. Der ist in uns. Ist das nicht interessant? Also biologisch kann man das jetzt nicht so sehen, das ist jetzt, würde nicht passen, aber geistlich gesehen ist Gott der Lehrer in Person des Heiligen Geistes in uns Menschen. In der Bibel steht nämlich, ihr seid Tempel des Heiligen Geistes. Ihr seid Wohnungen Gottes des Heiligen Geistes. Gott lebt in Menschen. Ist das nicht genial? Ist das nicht eine Freude, auch gerade an diesem Ewigkeitssonntag zu sagen, Gott, du Heiliger Geist, du lebendiger Gott, du machst dich so klein und lebst in mir. Was ein Privileg. Und dann auch zu sagen, lieber Gott, dann bring mir es bei. Bring mir bei, wie ich leben soll und wie ich dieses Leben meistern soll, weil sie kennen alle ihre Herausforderungen der nächsten Woche. Sie kennen alle die Situationen, die sie erwarten, wenn sie wieder nach Hause kommen. Sie kennen alle das, was sie befürchten in den nächsten Jahren. Sie kennen auch das, was sie freut. Und aus diesem Gedanken, ein Gebet zu machen wie David, lehre mich, so zu leben, wie es dir gefällt. Bring mir das bei, lebendiger Gott. Also wir können immer mit Gott in Kontakt sein, als Lehrer, der in uns lebt. Ein anderes Wort fällt in diesem Vers 10 besonders auf. Der heißt ja, lehre mich so zu leben, wie du willst, denn du bist mein Gott. Dein guter Geist führe mich auf ebener Bahn. Da kommt dieses kleine Wörtchen mein vor. Du bist mein Gott. Haben Sie schon mal drüber nachgedacht, wie oft in der Bibel mein vorkommt? Und wie dann Gott gemeint ist mit verschiedenen Worten? Vielleicht fallen Ihnen da aber auch ein paar ein, wie die Bibel spricht von dem lebendigen Gott. Wenn jemand sagt, du bist mein, Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Ich habe mal ein paar Sachen mitgebracht. Lehre mich so zu leben, wie du willst, denn du bist mein Gott. Führe mich durch deinen guten Geist, dann kann ich ungehindert meinen Weg gehen. Mein Hirte. Da haben wir genau das gleiche Bild wieder. Mein Hirte. Psalm 23. Gott, du bist mein Hirte. Oder mein Heiland. Haben Sie noch ein Wort, wo in der Bibel sowas steht? Kennen Sie noch eins? Mein Retter. Mein Erlöser. Christus, mein Erlöser. Meine Zuflucht. Meine Burg. Mein Fels. Mein Hort der Zuversicht. Mein Licht. Meine Rettung, mein Heil. Ganz oft hat die Bibel dieses Bild in der Beziehung zum lebendigen Gott. Du bist mein Gott. Ich bin in deiner Abhängigkeit. Ich stelle mich in deine Nähe. Gott, du bist mein Schutz, lesen wir im Psalm 94, Vers 22. Der Herr ist mein Schutz. Mein Gott ist der Hort meiner Zuversicht. Er ist mein Retter. Und wissen Sie, das ist der Volkstrauertag heute. Ne? Wenn wir daran denken, auch an Menschen, die auch mal zu uns gehört haben, die Gott zu sich genommen hat, ist dieser Sonntag ein besonderer Tag, auch wo wir daran denken, dass andere gestorben sind und dass wir selber einmal diese Erde verlassen werden. Und dieser Volkstrauertag, der auch in Ihrer Gemeinde ist, ist jemand verstorben im letzten Jahr. Und wir wissen nicht, wer der Nächste ist, der vom Herrn heimgerufen wird. Dieser Sonntag ist eine Erinnerung daran, dass, er heißt ja Ewigkeitssonntag, er erinnert uns nicht an die Gewalt des Todes, sondern er erinnert uns an die Ewigkeit. Der Tod ist besiegt durch Christus. Er hat diesen Tod überwunden. David betet, du bist mein Retter, du bist meine Zuversicht, du bist mein Hort. Zu dir gehöre ich. Und dann schließt eben dieser 10. Vers in Psalm 143, lehre mich so zu leben, wie du willst, denn du bist mein Gott, dein guter Geist, führe mich auf ebener Bahn. Da kommt noch ein letztes Bild in diesem Vers, dein guter Geist, führe mich auf ebener Bahn. Oder durch deinen Geist kann ich ungehindert meinen Weg gehen. Also Gott ist der Leiter in die Ewigkeit. Er ist der Führer in die Zukunft. Wir denken an die Ewigkeit an diesem Ewigkeitssonntag. Wir denken an die Menschen, die Gott von uns genommen hat. Aber ich möchte heute Morgen die Betonung darauf legen, dass Gott derjenige ist, der uns führt bis in die Ewigkeit. Und dass wir in ihm als Lehrer denjenigen haben, der uns leitet darin, ist sicher nichts Neues für Sie. Aber ich habe heute Morgen mal was mitgebracht, um das mal ein ganz, ganz kleines bisschen zu verdeutlichen, was Ewigkeit bedeutet. Dass der Totensonntag mit dem Wort, das ist eigentlich unpassend, der Ewigkeitssonntag passt viel besser. Lasst uns erinnern an die Ewigkeit. Hier neben mir am Ausgang liegt ein Seil. Es ist ein orangenes Seil. Das hole ich jetzt mal und zeige es Ihnen. Sie sehen jetzt das orangene Seil. Und dieses Seil, wissen Sie, Sie sehen es ja an meiner Hand, ich habe einen Anfang dieses Seils hier in der Hand. Und jetzt brauche ich Ihre Fantasie. Dieses Seil geht ja hier in den Nebenraum und entzieht sich Ihrer Kenntnis, wie lang es eigentlich ist. Ich habe das Seil jetzt mal ein bisschen in den Saal reingezogen und wieder zurück zur Kanzel gebracht. Und jetzt Ihre Fantasie, stellen Sie sich vor, dieses Seil geht hier hinten in diesen Räumen unendlich viele Kilometer lang. Das ganze Haus da hinten ist voller Seil und das Nebenhaus auch noch und das Haus bis nach Butzbach, überall Seil. Stellen Sie sich mal so ein langes Seil vor. Haben Sie das? Nee, gell, kann man sich nicht vorstellen. Aber was Sie sich vorstellen können, ist, dass dieses Seil symbolisiert diese Ewigkeit, in die wir als Menschen von Christus gerufen werden. Dieses Seil symbolisiert die Ewigkeit. Und wissen Sie, was der Anfang ist? Das sehen Sie hier in meiner Hand. Sie sehen hier einen Anfang des Seils, der ist mit einem kleinen schwarzen Ring umgeben. Und dieser kleine schwarze Ring symbolisiert unsere Lebenszeit. Deshalb der Beter, lehre mich für diese kurze Zeit. Das Seil da hinten ist unendlich. Die Ewigkeit, die uns erwartet, die Gott uns schenkt, die ist ewig. Wir können es uns nicht vorstellen, so wie dieses Seil unendlich lang ist. Was wir uns vorstellen können, sind diese 70 bis 80 Jahre, die ich hier mit diesem kleinen Ring symbolisch auf das Seil aufgebracht habe. Und deshalb lohnt es sich jetzt in dieser Lebenszeit zu sagen, ja, lebendiger Gott, lehre mich. Lehre mich, so zu leben, wie es dir gefällt. Denn du bist mein Gott. Dein guter Geist führe mich auf ebener Bahn. Und ich ergänze diesen Gedanken in die Ewigkeit. Das ist nur sehr kurz. Die Ewigkeit hat einen Anfang, aber kein Ende. Möge sie Gott darin stärken, im Glauben an Jesus Christus, der diese Ewigkeit für uns erlitten hat, der sie erkauft hat mit seinem Tod am Kreuz. Und mögen sie gestärkt werden in ihrem Glauben auch durch das Abendmahl, was wir miteinander feiern, diese enge Verbindung mit Christus, der uns so sehr geliebt hat, dass er sein Leben gegeben hat, damit wir in diese Ewigkeit kommen können. Dazu wollte ich diese nachher einladen, nach dem nächsten Lied, dass wir dann miteinander in die Gegenwart von Jesus treten und Abendmahl miteinander feiern. Aber bevor wir das tun, will ich beten und diese Predigt auch im Gebet wieder zusammenfassen. Ich lade ein, mitzubeten. Du hast uns heute Morgen daran erinnert, dass du ein guter Gott bist und dass du uns führen möchtest. Und wir wollen das sozusagen dir antworten, Herr Jesus, Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, dass du unser Gott bist und dass du uns führen sollst, dass du uns in diesen 70, wenn es hochkommt, 80 oder 90 Jahre sind, dass du uns da leiten sollst, das wollen wir dir sagen. Wir wollen den Weg gehen, den du uns vorbereitet hast. Wir wollen auch ungehindert deinen Weg gehen. Und unser Lebensweg, der ist auch oftmals beschwerlich. Wir denken an manche Situationen, die uns gerade betreffen und die uns Not machen in unseren Familien oder im persönlichen Leben. Und deshalb beten wir heute gemeinsam, auch jeder für sich, bring uns doch das bei, lehre uns das, wie wir leben sollen und wie wir in Situationen reagieren sollen. Amen.